Mit Platzpatronen gegen Trump.
Ein Beitrag von Tagesereignis.
Kaum gab Trump bekannt, dass er sich für die Präsidentschaft 2024 wieder zur Wahl stellen wird, gab es sogleich die ersten richtungsweisenden Tipps aus den Reihen der Medien, wie man ihn am besten vorher schon loswerden könnte. Damit muss man sich wahrscheinlich die nächsten Monate bis zur Wahl im November 2023 immer wieder auseinandersetzen. Selbst Amerikaner, die tatsächlich glauben, im besten Land der Welt zu leben, befürchten wieder das übliche Wahldebakel. Auch jetzt schießen die Gegner offenbar schon mit Platzpatronen auf Trump und werfen Boomerangs, die irgendwann einmal zu ihnen zurückkommen könnten. So ist die neuere Untersuchung, bei der man Trump gerne als Anstifter des Aufruhrs vom 6. Januar 2021 vor Gericht stellen würde, mit Sicherheit ein Rohrkrepierer, meinte der konstitutionelle Anwalt Aaron Dershowitz, ein Demokrat. Er hat es nur etwas anders ausgedrückt. Dasselbe sagte er bereits zu den zweimaligen Bemühungen der Demokraten, Trump über Impeachments aus dem Amt zu jagen. Auch hier hatte er recht, zusammen mit Jonathan Turley, ebenfalls Anwalt und Demokrat, der Trump bei einem der Impeachments zur Seite stand. Trotzdem möchte das Repräsentantenhaus unter Nancy Pelosi, dass man Trump doch bitte aufgrund der folgenden Taten strafrechtlich verfolgen möge. Und zwar wegen Behinderungen eines offiziellen Verfahrens, Verschwörung zur Falschaussage, mit anderen Worten nicht er, sondern ein anderer hat gelogen, Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten, Anstiftung, Hilfe oder Unterstützung eines Aufstandes. Weitere Personen sollen mit angeklagt werden, denn sonst wäre es ja keine Verschwörung. Der bekannteste dürfte der ehemalige Bürgermeister von New York sein, Rudy Giuliani. Es folgt ein verlinkter Beitrag, dem man fast alle Anklagepunkte entnehmen kann. Hier hat Trumps Anwalt dem Haus bereits entsprechend menschlich geantwortet.
Hören Sie mit diesen verfassungswidrigen Spielchen auf.
Die Verzweiflung, die die Demokraten empfinden müssen, weil Donald Trump einfach nicht aufgibt und immer noch Präsident werden möchte, findet ihren Ausdruck zuweilen auch in geplanten neuen Regulierungen. So will man erreichen, dass der zweimal vergeblich impeachte Donald Trump seine letzte Ruhestätte nicht dort finden darf, wo alle anderen Präsidenten auch begraben werden, auf dem Friedhof Arlington. Possentheater, Ernst oder vielleicht doch einfach nur schwarzer Humor?
So etwas kann man sich nicht selbst ausdenken.
Wenn man das liest, dann weiß man, dass sie schon wieder nichts gefunden haben.
Es folgt ein Link zu weiterführender Lektüre zum 6. Januar, wobei eventuell besonders der Beitrag interessant sein dürfte, bei dem einige Republikaner im Senat nach einer eigenen Untersuchung Frau Pelosi einen Brief schickten, in dem sie fragten, ob sie denn schon vorher vom Sturm auf das Kapitol gewusst habe.
Die Frage hat ihre Berechtigung, da man inzwischen herausgefunden hatte, dass am Abend zuvor bereits zwei Rohrbomben gelegt wurden, die rechtzeitig entdeckt werden konnten. Den Täter, der sie legte, konnte man per Streetcam fotografieren. Es konnte also unmöglich Trumps Rede gewesen sein, die erst am nächsten Tag erfolgte. Aber derlei Logik wollen die Demokraten nicht folgen. Sie wollen Trump einfach nur endlich irgendwie, und sei es noch so lächerlich, loswerden.
Unerwartet hilfreich zeigt sich derzeit Elon Musk, der neue Besitzer von Twitter.
Er ist offenbar weiterhin gewillt, bei seiner Neuerrungenschaft tief in die Gewölbe zu steigen und das, was er bisher dort gefunden hat, sollte die Wahleinmischung staatlicher Agenturen und Ministerien, bis hin zum Pentagon, hinreichend belegen. Wie sich allmählich herauskristallisiert, sind dies Institutionen, die selbst unter Trumps Administration gegen ihn gearbeitet haben.
Bereits vor der Wahl 2016, während der Präsidentschaft und danach versuchte man, in Trumps Vergangenheit irgendetwas zu finden, um ihn entweder von der Wahl auszuschließen oder mitten in der Amtszeit abzusetzen. Vergeblich. Neu ist eine kleine Steuersache, die der Steuerberater verpatzt hat. Kein Grund für eine Anklage, auch wenn man es versucht.
Aber für die Medien, die auf der Seite der Demokraten stehen, ist das alles eine Sensation. Zuerst konnte man im amerikanischen Insider, Business Insider, den Axel Springer SE vor einigen Jahren übernommen hatte, Amazon-Gründer Jeff Bezos hält ebenfalls 3%, lesen, dass Trump doch derjenige sei, der den Aufstand vom 6. Januar 2021 angezettelt habe, und deshalb könne man doch bei ihm den 14. Verfassungszusatz anwenden. Mainstream-Medien benötigen manchmal etwas länger, um zu erkennen, dass dieser Zug, auf den sie aufgesprungen sind, schon längst in die falsche Richtung fährt und die Chance, Trump auch diesmal wieder mit nichts in der Hand zu verurteilen, verschwindend gering sein dürfte. Aber schauen wir uns einmal den 14. Verfassungszusatz an, dessen Paragraph 3 sagt:
Niemand darf Senator oder Abgeordneter im Kongress oder Wahlmann für die Wahl des Präsidenten oder Vizepräsidenten sein, irgendein ziviles oder militärisches Amt im Dienste der Vereinigten Staaten oder eines Einzelstaates bekleiden, der, nachdem er als Mitglied des Kongresses oder als Beamter der Vereinigten Staaten oder als Mitglied der gesetzgebenden Körperschaft eines der Einzelstaaten oder als Verwaltungs- oder Justizbeamter in einem der Einzelstaaten auf die Einhaltung der Verfassung der Vereinigten Staaten vereidigt worden ist, an einem Aufstand oder Aufruhr gegen sie teilgenommen oder ihre Feinde unterstützt oder begünstigt hat. Doch kann der Kongress mit Zweidrittelmehrheit in jedem der beiden Häuser diese Amtsunfähigkeit aufheben.
Man versucht also gerade, Trump von mehreren Seiten zu treffen, aber irgendwie reicht das Schießpulver nicht. Das wäre nicht das erste Mal. Aber es lässt die Sache wichtiger und richtiger erscheinen, als sie wirklich ist. Laut dem Sozialistenmacher Saul Alinsky ist es wichtig, dass man eine Sache, die man unter die Leute bringen möchte, einfach nur so lange wiederholen muss, bis die Menschen es glauben. So könnte man aus einer Lüge dann eine Wahrheit machen, die viele irgendwann glauben. Ergo wurde Trumps Reputation seit dem Zeitpunkt im Jahr 2015, als er bekannt gab, sich zur Wahl zu stellen, entsprechend bearbeitet. Davor war er ein gern gesehener Gast in vielen Talkshows und hatte auch seine eigene Show, The Apprentice, die sehr erfolgreich war und bei NBC lief.
Kurzer Rückblick auf den 6. Januar 2021, dem Tag des Aufstands.
Schauen wir einmal, was wirklich passierte, denn offenbar hat man ja vor, Trump hier ein Bein zu stellen. Pelosi wünscht sich eine Anklage und die soll diesmal in einer strafrechtlichen Verurteilung enden. Denn das ist offenbar der einzige Weg, Trump legal von einer Präsidentschaft abzuhalten. Die Demokraten verlieren am 3. Januar 2023 die Mehrheit im Haus. Es wird sich also in den Tagen dazwischen entscheiden, ob eine Anklage formuliert und auch angenommen wird. Natürlich könnte auch das Justizministerium tätig werden.
Aber wieso, wenn namhafte Anwälte meinen, das habe keine Aussicht auf Erfolg? Kann es sein, dass sie Trumps Ruf so weit beschädigen möchten, dass selbst die Republikaner der Meinung sind, man könne ihn nicht mehr als Kandidaten aufstellen? Ist das der Plan?
Als jemand, der an besagtem 6. Januar Trumps Rede live mitgehört hat, kann ich bezeugen, dass er immer noch gesprochen hat, als der vermeintliche Sturm aufs Kapitol erfolgte. Damals gab es sehr viele private Livestreams von Menschen, die dort waren und uns da draußen miterleben ließen, was gerade in Washington DC passierte. Und es gab an diesem Tag vieles, was nur wie ein schlechtes Schmierentheater aussah. So wurde ziemlich schnell bekannt, dass Frau Pelosi und die Bürgermeisterin von Washington DC Trumps Angebot abgelehnt hatten, die anwesende Nationalgarde um tausende weitere Soldaten aufzustocken. Diese Entscheidung war nicht nachvollziehbar, zumal bekannt war, dass wahrscheinlich sehr viele Menschen kommen würden. Außerdem wurden Videos live gestreamt, wo man sah, wie ein Kapitolpolizist die Barrieren öffnete und die Leute hereinwinkte, die teils nur zögerlich das Kapitolgelände betraten. Niemand hatte vorher versucht, über die Gatter zu springen, jetzt stürmten einige fast gewaltsam in Richtung Kapitol. Und das war merkwürdig. Republikaner kannte man bisher nur gemäßigt.
Das war eine große Überraschung auch für uns Zuschauer zu Hause. Was passierte da gerade?
Dann sahen wir, wie die Scheiben eingeschlagen wurden, damit man das Kapitol betreten konnte und diese Einbrecher sahen ganz und gar nicht wie die üblichen Trump-Supporter aus. Im Inneren des Kapitols standen Polizisten links an der Wand, rührten sich aber nicht. Vermeintlich Aufständige blieben bei ihnen stehen und fragen offenbar nach dem Weg und man schien ihnen Auskunft zu geben, zeigte in eine bestimmte Richtung.
Eilmeldung, ehemaliger FBI-Agent, nun im US-Kapitol, hat mir gerade getextet und bestätigt, dass mindestens 1 Busladung von Antifa-Schlägern friedliche Trump-Demonstranten im Rahmen einer falschen Flagge-Operation unterwandert haben.
Kurze Zeit später sah man Jacob Chansley, den Büffelmann, der immer noch im Gefängnis sitzt, auf dem Stuhl der Vorsitzenden Platz nehmen. Die Repräsentanten waren inzwischen geflüchtet und man sah einige davon offenbar in einem Schutzraum. Eine Frau fiel ganz besonders auf, denn sie zitterte am ganzen Körper, während andere sehr gelassen offenbar darauf warteten, dass alles irgendwann vorbei sein würde. Dann kam das Gerücht, dass Pelosis Büro gefunden wurde und dort habe jemand einen Laptop mitgenommen. Das hat sich bis heute noch nicht geklärt. Aber man sah jemanden an ihrem PC herumspielen und ein anderer saß auf ihrem Sessel. Sie selbst berichtete später, sie habe in einem Nebenraum zitternd unter einem Tisch gesessen. Es wurde auch die Sequenz gestreamt, bei der jemand in Anzug und weißem Hemd eine Pistole in der Hand hielt und auf etwas oder jemanden zielte. Die Kamera zeigte es deutlich. Auch sah man, wie Ashley Babbitt, sein Opfer, irgendwo hochkletterte und dann herunterfiel. Die Kugel traf sie im Nacken. Sie lag auf dem Boden, konnte noch sprechen, sagte, es gehe ihr gut. Aber es ging ihr gar nicht gut. Man sah sie sterben. Und genau das versuchten sie Trump auch anzuhängen, obwohl sie wussten, wer geschossen hatte. Der Name, Capitol Hill LT, Michael Leroy, ist bekannt und dieser Mann wurde nie dafür bestraft.
Handelte er im Auftrag?
Andere taten es offensichtlich. Ein Video ist verlinkt, in dem ein Mann zugibt, für seinen Protest bezahlt zu werden. Auch Polizisten starben. Einer durch Selbstmord, ein anderer durch einen Infarkt. Kein Polizist wurde von Demonstranten angegriffen, wie anfangs behauptet wurde. Wir sahen das damals alles live, obwohl YouTube bereits begann, die entsprechenden Livestreams zu löschen, kaum dass sie auftauchten. Wir haben es gesehen, waren dabei und Trump redete, Kilometer entfernt, immer noch. Er wusste nicht, was parallel dazu am Kapitol geschah.
Irgendwann war alles vorbei und die Aktion schien erfolgreich verlaufen zu sein. Aber für wen eigentlich?
Repräsentanten und Senatoren versammelten sich wieder, um dort weiterzumachen, wo sie aufgehört hatten und viele von jenen, die eigentlich verhindern wollten, dass Biden Präsident werden würde, ohne dass die Vorgänge um die Wahl 2020 herum restlos aufgeklärt sein würden, fielen nun Trump in den Rücken, den sie, nachdem das Gerücht erst einmal gestreut war, sofort als den Verursacher des Aufstands, beschuldigten. Nur einer musste sagen, das war Trump, und schon fielen alle über ihn her. Viele von ihnen sind Juristen und sollten wissen, dass man sich alle Seiten anhören sollte, bevor man jemanden verurteilt. Hier fiel besonders Lindsey Graham auf, der nicht nur Jurist ist, sondern auch Psychologe. Er bekam offenbar sehr leicht eine 180-Grad-Wende hin und meinte, er würde Biden nun schon so lange kennen und das wäre ein guter Kerl und das, was Trump sich hier geleistet habe, könne man nicht verzeihen. Er würde nun für Biden stimmen. Andere taten das auch.
Damit wurde eine Mehrheit zu Trumps Gunsten verhindert, die dazu geführt hätte, dass an diesem Tag eine Zertifizierung nicht stattgefunden hätte.
Stattdessen hätte man nun 14 Tage Zeit bis zur Inauguration gehabt, um ganz offiziell die bisherige Beweislage anzuschauen und neutral durch den Supreme Court beurteilen zu lassen. Es gab schon damals sehr viele eidesstattliche Erklärungen, zusammengetragen von Rudy Giuliani und Jenna Ellis, auch der Unternehmer Mike Lindell hatte bereits etliche Millionen investiert und war der Meinung, Beweise dafür gefunden zu haben, dass die Wahlmaschinen manipuliert worden sind. Einige Staaten waren bereits mit ihren Klagen vor dem Supreme Court gescheitert, da die Richter sich weigerten, sich die Beweislage anzuschauen. Und so war die Verweigerung, die Wahl zu zertifizieren, die einzige Möglichkeit, die noch übrig geblieben ist, nachdem Mike Pence, damals Vizepräsident, behauptete, es würde seine Kompetenzen überschreiten.
Diese Aktion hat also eindeutig den Demokraten geholfen, ohne eine Untersuchung durch die Gerichte an die Macht zu kommen.
Sämtliche Beweise, die Trump nützen könnten, wurden 2 Tage später von Twitter entfernt. Darunter auch dieses Video, in dem er dazu aufrief, nach Hause zu gehen und friedlich zu bleiben. Inzwischen wusste er, was passiert war.
Ich kenne euren Schmerz. Ich weiß, dass ihr verletzt seid. Wir hatten eine Wahl, die uns gestohlen wurde. Es war eine erdrutschartige Wahl, und jeder weiß das, besonders die andere Seite, aber ihr müsst jetzt nach Hause gehen. Wir müssen Frieden haben. Wir müssen Recht und Ordnung haben, wir müssen die großartigen Menschen von Recht und Ordnung respektieren. Wir wollen nicht, dass jemand verletzt wird. Es ist eine sehr schwierige Zeit. Es gab noch nie eine Zeit wie diese, wo so etwas passiert ist, wo sie es uns allen wegnehmen konnten, mir, euch, unserem Land. Dies war eine betrügerische Wahl, aber wir können diesen Leuten nicht in die Hände spielen. Wir müssen Frieden haben. Also geht nach Hause. Wir lieben euch. Ihr seid etwas ganz Besonderes. Ihr habt gesehen, was passiert. Ihr seht, wie andere behandelt werden, die so schlecht und so böse sind. Ich weiß, wie ihr euch fühlt. Aber geht nach Hause und geht in Frieden nach Hause.
Mit anderen Worten, es wird nicht funktionieren, Trump deswegen zu verurteilen, um eine erneute Präsidentschaft zu verhindern. Aber es trägt dazu bei, seinen Ruf weiterhin zu schädigen. Trump hat immer wieder dazu aufgerufen, friedlich zu bleiben. Aber eines seiner wichtigsten Lebensmottos lautet: Never give up. Gib niemals auf. Kämpfe. Natürlich meint er das mit dem Kämpfen symbolisch und nicht mit dem Einsatz von Gewalt, wie bei einem Krieg. Es dürfte eigentlich klar sein, dass er Gewalt ablehnt, denn er war seit Jahrzehnten der einzige Präsident, der keinen Krieg angezettelt hat, sondern im Gegenteil das Feuer löschte, wo es möglich war.
Zum Beispiel gab es den Abraham-Akkord zwischen Israel und Saudi-Arabien, ein erster Schritt in Richtung Frieden. Als einziger amtierender Präsident besuchte er Nordkorea, denn Kim Jong-un lud ihn ein, über die neutrale Zone zwischen den beiden Ländern nordkoreanischen Boden zu betreten. Das war eine große Ehre.
235 hochrangige Ex-Militärs haben bereits geahnt, dass die Wahl 2020 nicht einfach verlaufen würde. Sie schrieben im September desselben Jahres einen offenen Brief, in dem sie die folgende Wahl als die wichtigste seit der Gründung der Vereinigten Staaten bezeichneten.
Da die Demokratische Partei Marxisten und Sozialisten willkommen heißt, steht unsere historische Lebensweise auf dem Spiel.
Dort steht auch, dass ihrer Meinung nach Donald J. Trump wie nur wenige andere Präsidenten auf die Probe gestellt wurde und der bewährte Führer ist, um diesen Gefahren zu begegnen. Was ist Ihnen unsere Arbeit wert?
Zunächst einmal helfen Sie uns bereits sehr, wenn Sie unsere Beiträge in Gruppen, Kommentaren oder auf der eigenen Webseite verlinken.
Und dann freuen wir uns natürlich, wenn diejenigen, die das in der heutigen Zeit überhaupt noch können, diesen Blog auch finanziell unterstützen. Möglichst mit einer regelmäßigen Zuwendung, die nicht hoch sein muss. Aber so können wir am besten kalkulieren. Auf diese Weise helfen Sie, diesen Blog am Leben zu erhalten. Das Konto finden Sie am Ende des Textbeitrags.
An dieser Stelle herzlichen Dank an alle, die uns bisher unterstützten.
Seit einiger Zeit finden wir uns abends um 21.30 Uhr und oder morgens um 8 Uhr zusammen, um gemeinsam die Basis für einen weltweiten, dauerhaften Frieden zu schaffen. Wer sich angesprochen fühlt, mag mit uns einige Minuten lang um eine friedliche, gerechte neue Zeit meditieren oder beten, bitten, sich vorstellen, den Frieden fühlen, so, wie es für sie am besten passt. Wir haben uns hier den Initiatoren und Lesern des Buches Nur mit dem Herzen sieht man gut angeschlossen und freuen uns, wenn auch Sie mitmachen.
Vielen herzlichen Dank.